Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und lassen uns durch ein Musikstück der Band auf den Gottesdienst einstimmen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Zu Beginn lese ich euch ein Bibelvers aus dem Philipperbrief. Diesen Brief hat Paulus an die Philipper geschrieben, als er selbst im Gefängnis saß und die Gemeinde nicht persönlich aufsuchen konnte. Im Gefängnis war Paulus Anfeindungen ausgesetzt und ebenso wurden auch die Philipper von Widersachern angegriffen. Sie wurden durcheinander gebracht. Und interessant ist an dieser Situation, dass sich Paulus sogar in gewisser Weise über seine Lage im Gefängnis freut. Denn dadurch, dass er dort angegriffen wird, wurde auch das Evangelium verkündet, es wurde groß gemacht und deswegen empfand er das nicht als schlimm und freute sich sogar darüber. Und aus diesem Hintergrund muss man dann auch den Vers verstehen, den er zur Gemeinde in Philippi sagt, den ich auch gleich vorlesen werde. Und ich denke, diese ganze Situation der Philipper passt auch sehr gut auf die heutige Situation der Gemeinden, gerade jetzt in dieser Corona-Krise. Denn auch wir waren in gewisser Weise gefangen. Wir wurden isoliert, konnten uns nicht mehr frei bewegen. Auch wurden wir angegriffen. Wir konnten unseren Glauben ja nicht mehr so frei ausleben wie vorher. Und wir merken jetzt auch, wenn Freiheiten wieder da sind, dass uns diese ganze Krise auch als Gemeinde so ein bisschen durcheinander bringt. Beeinträchtigt sogar. Und ja, ich lese euch jetzt den Vers aus Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wenn man diesen Vers so auf die heutige Corona-Situation so ganz grob anwendet, dann sagt uns Paulus hier, dass wir in dieser Corona-Krise eben dem Evangelium gemäß uns würdig verhalten sollen und mit einem Geist für das Evangelium kämpfen sollen. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Das heißt auf jeden Fall, wir sollen uns an die Regeln des Staates halten, damit wir eben kein schlechtes Licht auf Christus und auf sein Evangelium werfen. Und zudem sollen wir als Gemeinde eben auch mit einem Geist, als Leib Christi, für das Evangelium kämpfen. Und das ist in der heutigen Situation gar nicht so einfach, denn wir merken schon, in der Gesellschaft ist eine tiefe Spaltung. Da gibt es zwei Lager. Und als Gemeinde stehen wir in der Gefahr, dass diese Spaltung auch bei uns Raum gewinnt, dass sie uns auch ein wenig trennt. Was meine ich damit? Es gibt bei uns in der Gemeinde einen Anteil von Geschwistern, die sehr genau auf die Regeln achten, gerade auch die Hygieneregeln. Sie haben da ihre Gründe, sei es aus persönlichem Schutz oder zum Schutz von Angehörigen oder einfach der Überzeugung wegen. Und dann gibt es da auch eine andere Gruppe von Geschwistern, die halten sich an die Regeln des Staates, aber da, wo es eben Lockerungen gibt, da versuchen sie die auch möglichst weit auszukosten. Und merkt man schon, ne, da gibt's das, die beiden Haltungen sind gegensätzlich. Das, was in der Gesellschaft praktisch ist, findet bei uns in der Gemeinde auch so ein bisschen statt. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns als Gemeinde nicht entzweien. Denn wenn das passiert, dann verlieren wir den Fokus auf das Evangelium, das wir ja verkünden wollen und wofür wir ja Zeugen sein wollen. Und wir reiben uns aneinander auf und ja, das Evangelium bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Aber wenn wir einen gemeinsamen Weg finden, leuchten wir dagegen nach außen. Wir leuchten für Christus und für das Evangelium und können uns in dieser schweren Situation auch als Geschwister gegenseitig im Glauben stärken. Und gerade diese Stärkung, die brauchen wir jetzt ja in dieser Zeit, wo alles unsicher ist, wo man Ängste hat, wo man nicht weiß, was in Zukunft kommt, wie die Politik entscheidet, was mit unseren Arbeitsstellen ist. Und da ist es doch gut, wenn wir als Gemeinde Einheit haben und uns zusammen stärken und einen guten Weg eben finden. Also wenn wir heute Morgen Gottesdienst feiern, dann lasst uns so zusammenkommen, dass sich jeder so weit sicher fühlt, dass er eben auch gerne zum Gottesdienst kommt. Und da bin ich eben auch kein Unschuldslamm. Ich merke das selber bei mir auch immer wieder. Ich muss an mir arbeiten. Man neigt immer wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen, wenn man im Gespräch ist. Dann kommt man sich doch mal zu nahe. Ja, es ist gerade so bei Glaubensgeschwistern. Man hat eine gute Beziehung und man will nicht diesen Abstand. Man will eigentlich zueinander hin. Und da muss man eben miteinander und aneinander arbeiten. Auf eine liebevolle Art aber. Und ich bin da auch guter Zuversicht, dass wir das als Gemeinde schaffen. Denn als Gläubige haben wir ja auch den Geist Gottes bekommen, den Heiligen Geist. Das haben wir ja letzte Woche an Pfingsten gefeiert. Und dieser Geist, der eint uns als Gemeinde, als Leib Christi. Und so finden wir einen gemeinsamen Weg, leuchten für Christus in dieser schweren Zeit. Und, das klingt zwar ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich auch dabei, dass wir uns auch ein wenig über diese schwere Zeit freuen können, so wie Paulus sich eben gefreut hat. Denn dadurch, dass wir Einheit haben und uns gegenseitig stärken und eben auch so nach außen leuchten, machen wir das Evangelium groß. Ich weiß, das klingt sehr fantastisch, weil doch ja die Situation für den einen oder anderen eben auch eine Bedrohung ist, ne? Es sind Ängste da. Aber ja, wenn wir das gemeinsam in Einheit angehen, dann ist auch das möglich, dass wir uns trotz dieser Situation über diese Gelegenheit freuen, das Evangelium hier groß zu machen. Ich bete jetzt noch mit euch. Bitte steht dazu auf. Herr, du bist so ein großartiger Gott. Du hast uns aus Gnade im Glauben an Christus als Gemeinde zusammengeführt. Danke, Herr, dass wir auch in der Corona-Krise jetzt schon seit einiger Zeit wieder zusammenkommen können. Und ich danke dir dafür, dass uns dein Heiliger Geist eint, dass wir ja einfach auch in dieser spannungsgeladenen Zeit einen gemeinsamen Weg finden, wie wir ja Gottesdienste feiern, wie wir uns gegenseitig stärken. Und hilf uns einfach immer wieder dabei, dass wir auch auf die Führung des Heiligen Geistes hören, darauf achten, um eben zu deiner Ehre zu leben und uns auf gute Weise gegenseitig zu stärken. Und hilf uns dabei und vergib uns da, wo wir eben auf unser eigenes Ich hören, und hilf uns da einfach, diese Widerstände in uns aufzulösen. Ich danke dir dafür, dass du uns da trägst und stärkst und vergibst. Ich danke dir auch für heute Morgen, dass wir dir hier im Gottesdienst wieder begegnen können und dich gemeinsam anbeten können. Segne auch Niklas nachher bei der Predigt, dass er dein Wort zu deiner Ehre auf weise Art verkündet, so dass es bei uns gut ankommt und in deinem Sinne ist. Und bereite du auch unsere Herzen vor, dass das Wort auf guten Boden fällt, auf das es in unserem Leben viel Frucht bringt. Ja, ich danke dir auch da dafür. Herr, ich danke dir auch dafür, dass du bei unseren Glaubensgeschwistern bist, die heute nicht hier sind, sei es aus unserer Gemeinde, aber auch weltweit. Du bist bei jedem Einzelnen, du kennst sie, du weißt, wer unter der Krise besonders leidet. Auch gerade unsere verfolgten Geschwister, die verfolgt werden und dann noch die Corona-Krise haben. Ja, Herr, trage du sie, gebe ihnen Frieden und Stärke und lass sie deine Nähe besonders spüren. Herr, segne du auch unsere Politiker, dass sie weise Entscheidungen treffen in dieser Zeit und auch uns als Christen beachten, dass sie ihre Entscheidung auch zu unserem Besten treffen. Ich danke dir dafür. Amen. Nun kommen wir zu dem ersten Lied unserer Band, und zwar aus dem Roten Liederbuch Nummer 327, Schönster Herr Jesus. Ich begrüße auch alle Gäste unter uns so ganz herzlich. Wenn jemand hier ist, herzlich willkommen. Jetzt besteht die Gelegenheit, Grüße weiterzugeben, falls jemand einen mitgebracht hat oder wenn hier ein Gast da ist, der sich vorstellen möchte, kann er das gerne kurz vom Platz aus tun. Hat jemand etwas weiterzugeben? Okay, das ist nicht der Fall. Aber nehmt herzliche Grüße mit, falls ihr in nächster Zeit in andere Gemeinden kommt oder andere Glaubensgeschwister besucht. Grüßt ganz herzlich von uns. Ich habe Grüße mitgebracht. Ich war gestern in Berlin zur Absolvierung meines Bibelschuljahrs und ich soll von der gastgebenden Gemeinde der Evangeliums-Christengemeinde Berlin ganz herzlich grüßen. Dann gab es in der vergangenen Woche 6 Geburtstage bei uns in der Gemeinde und im Freundeskreis. Darunter waren Birgit Horstmann, Martina Jürgens, Evi Reinhold, Hans Hellwinkel und haben wir da noch Angela Wenzel und Eva Dügers. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für den weiteren Lebensweg und ich habe auch eine Bibelstelle für euch. Die steht in Epheser 3, die Verse 16 und 17. Epheser 3, Vers 16 und 17. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, dies wünsche ich euch Geburtstagskindern und auch allen anderen Mitgliedern der Gemeinde. Und ich denke, gerade so einen Zuspruch der Stärkung können wir in diesen Zeiten gut gebrauchen. Und weil der Vers so schön ist und so aussagekräftig, wiederhole ich den noch einmal. Epheser 3, 16 und 17. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, ein paar Bekanntmachungen habe ich noch. Unser neuer Gemeindebrief ist seit letzter Woche da, auch wenn es momentan nicht viele Gemeindeveranstaltungen gibt. Wir dürfen ja vieles momentan nicht machen. Es sind trotzdem viele interessante Dinge in dem Gemeindebrief enthalten, wie zum Beispiel Lebenszeugnisse. Also schaut in euren Gemeindefächern nach oder nehmt ein Exemplar vorne vom Stehtisch im Foyer mit. Kleingruppen der Gemeinde dürfen sich ja schon seit einiger Zeit wieder treffen, wenn sie die geltenden Regeln einhalten und sich eben hier im Gemeindehaus treffen. Diese Möglichkeit wird auch schon reichlich genutzt und dazu gibt es auch noch die ein oder andere Bandprobe. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen das Ganze so ein bisschen koordinieren, damit eben auch Überlagerungen vermieden werden. Dazu liegt im Foyer eine Liste aus, ein Plan. Und wir bitten alle Gruppenleiter, sich möglichst in nächster Zeit dort einzutragen, also das Treffen, was ihr dort habt. Tragt bitte ein, welche Gruppe ihr seid, an welchem Tag, welche Uhrzeit und in welchem Raum ihr euch trefft. Ja, bitte tragt euch zeitnah ein, damit wir eine Übersicht haben, wann sich wer trifft. Nach 2 Monaten Pause sammeln wir heute nach dem Gottesdienst wieder unser Missionsopfer ein. Wir sammeln ja mit als Gemeinde für 3 Missionare. Ihr seht die 3 auch ja an der Leinwand. Das ist einmal Albert Kohnen mit seiner Familie, Bechnam Michael und Ulrike Müller. Ich soll ganz herzlich von Bechnam grüßen. Der hat seinen Dienst wieder aufgenommen und ist sehr eifrig dabei, hat ja viel zu tun. Und er lässt eben die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Von Albert Kohnen kann ich euch auch ein paar Informationen geben. Nach seinem Heimataufenthalt hier in Deutschland ist er wieder im Dienst in Argentinien. Dort ist seine Arbeit auch sehr eingeschränkt. Er betreibt seine Gemeindearbeit und auch die Predigerausbildung hauptsächlich übers Internet mit Videos und mit Online-Treffen. Das ist der Situation bedingt. Sie haben schon seit circa 80 Tagen eine Ausgangssperre. Aber es wird auch da jetzt überlegt, ob sie Lockerungen einführen. Ihr könnt auch an den Sohn Joel denken, der noch mit nach Argentinien gegangen ist. Der hat momentan Heimunterricht und dieses ganze Pensum, viel lesen, viel am Computer arbeiten, macht ihn ganz schön zu schaffen. Da könnt ihr einfach für ihn beten, dass ihr das gut bewältigt. Auch für die Gemeinde vor Ort könnt ihr beten, dass sie einfach zusammenhalten, dass die ganze Gemeinde nicht auseinanderfällt durch die Situation und dass sie auch Wege finden, wie sie die Nachbarschaft erreichen können. Denkt im Zuge dessen auch an die Politiker, die dort ja jetzt Entscheidungen treffen bezüglich Lockerungen und allem. dass da eben alles gut entschieden wird. Ja, ihr merkt schon, die Missionare haben auch ganz schön zu kämpfen unter der Corona-Krise. Und neben Spenden bedürfen sie eben auch Gebet. Spenden sammeln wir nachher nach dem Gottesdienst. Und ich lade jetzt zu einer kleinen Gebetsgemeinschaft ein, dass wir, dass zwei, drei Geschwister für die Missionare beten. Wir verneigen uns dazu. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die drei Missionare, dass sie sich in den Dienst stellen lassen haben, um ja dein Evangelium groß zu machen in aller Welt, hier in Deutschland, aber auch eben über die ganze Welt verteilt. Herr, du weißt um ihre Situation, welche Probleme sie haben. Und danke, dass du ihnen beistehst und Lösungen schaffst. Ich möchte dich jetzt auch ganz konkret um Albert Kohnen und seine Familie bitten in Argentinien. Danke, dass du da Möglichkeiten geschaffen hast, dass sie online die Gemeinde weiter betreuen können und er auch seinen Dienst an der Predigerausbildung machen kann. Aber du siehst auch die Schwierigkeiten, dass dadurch auch da die Gemeinde bedroht wird, dass sie so ein bisschen auseinanderfällt durch die Ausgangssperre und ja, dass sie sich ja auch wünschen, die Nachbarschaft zu erreichen. Herr, führe und leite du ihre Wege und zeige ihnen Lösungen auf. Trage auch den Sohn in der schwierigen Schulzeit jetzt, dass er das gut bewältigen kann. Und führe und leite du auch die Politik in Argentinien, dass sie weise Entscheidungen fällen bezüglich der Ausgangssperre und allem anderen. Ich danke dir, dass du ja allmächtig bist und ja, du alles in deiner Hand hast und wir voll auf dich vertrauen können. Amen. Ja, wir kommen nun zu unserem Anbetungsteil. Auch wenn wir hier ganz schön eingeschränkt sind, haben wir zumindest die Gelegenheit, das hier in gewisser Weise zusammenzumachen. Wir kommen als Gemeinde zusammen, um Gott anzubeten. Und da ist auch jeder Einzelne gefordert, eben das von Herzen sich auf Gott auszurichten und diese Zeit wirklich zu nutzen, um vom Herzen her Gott anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Ja, und dazu lade ich euch als Gemeinde ein und die Band singt uns dazu zwei Lieder. Wir beginnen mit dem Lied 191 aus Feiert Jesus 2, Du bist zu uns wie ein Vater.
Liebe Gemeinde, wer deutet uns die Krise? Wer deutet uns die Krise? Die Corona-Epidemie dominiert seit Monaten euer Leben, muss ich euch nicht erzählen, was das alles mit sich bringt. Das ist ja schon heftig und nicht nur in Verden, sondern weltweit. Und das schreit ja förmlich nach einer Deutung. Da fragt man sich ja, was steckt da bloß hinter? Eine Deutung zu geben, das ist die Aufgabe des Propheten. Ein Prophet liefert die Erklärung dafür, was es denn mit einer gewissen Situation auf sich hat, was Gott damit bezweckt, woher es kommt, was man machen muss. Das ist der Job des Propheten. Okay, aber auf welchen Propheten hören wir? Denn an prophetischen Meinungen mangelt es ja nun wahrlich nicht. Wenn wir zum Beispiel mal auf YouTube schauen, dann sind da unzählige kleine Filmchen, die uns ganz unterschiedliche Dinge erzählen, was es denn mit der Corona-Krise auf sich hat. Wir können auf Internetseiten gehen wir zu Google und geben irgendwelche Stichworte ein. Und es gibt unzählige Seiten, die uns darüber etwas sagen, die uns die Krise deuten. Vielleicht lesen wir Traktate von Bibelgesellschaften und Missionswerken, die uns, ja, denen wir vertrauen, und auch die deuten die Krise. Die prophetischen Deutungen sind unzählig. Ja, das reicht von, ach, das ist eine harmlose Episode, das geht jetzt noch 2 Monate und dann ist das Ding vorbei und wir werden in einem Jahr schon gar nicht mehr dran denken, bis hin zu, das ist ein perfider Plan. Da steckt Bill Gates dahinter. Der möchte, dass wir alle diesen Impfstoff brauchen. Ja, deswegen hat er uns infiziert mit diesem Coronavirus und jetzt hat er seinen Impfstoff und der kommt alles in unser Blut und durch diesen Impfstoff kontrolliert er uns dann. Oder manche sagen, 5G ist das. Das ist, es gibt gar kein Corona, sondern diese 5G-Technologie. Kennt ihr, ne, diesen Internet, dass das Internet schneller ist oder wie auch immer. Das ist furchtbar schief gelaufen, das tötet Menschen. Ja, aber das wollen die Mobilfunkkonzerne nicht zugeben, deswegen haben sie Corona erfunden. Und da steht man jetzt vor diesem Wust an Meinungen und prophetischen Deutungen und fragt sich, ja, was nun? Ist das ein Geheimbund oder ist das eine harmlose Episode oder ist das irgendwas dazwischen? Welcher prophetischen Meinung folgen wir? Welche hören wir uns an? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Wir wollen uns in der Bibel anschauen, was es für Kriterien gibt für prophetische Worte. Titel der heutigen Predigt lautet: Prüft die Propheten. Prüft die Propheten. Und wir wollen darüber nachdenken, wie wir das machen können. Im ersten Teil der Predigt, da schauen wir uns das entscheidende Kriterium an für Prophetie, was uns Jesus gibt. Und im zweiten Teil hören wir auf ein prophetisches Wort aus alter Zeit und arbeiten mal die Prinzipien heraus, die nämlich auch heute gelten. Also wir beginnen mit dem Kriterium für echte Prophetie. Jesus stellt das auf in Matthäus 7, die Verse 15 bis 17. Da wollen wir starten. Matthäus 17, 15, Vers 15 bis Vers 17. Erscheint natürlich auch über mir an der Leinwand. Da sagt Jesus: Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören. In Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten sind sie zu erkennen. Von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Prüft die Propheten anhand ihrer Früchte, sagt Jesus hier. Die Früchte sind entscheidend, da müsst ihr drauf schauen. Wenn ein Prophet redet, dann bewirkt er ja etwas bei seinen Zuhörern. Er lenkt die Gedanken und die Gefühle seiner Zuhörer in eine bestimmte Richtung. Seine Botschaft weckt von daher eine Reaktion in den Zuhörern. Also da spricht zum Beispiel ein Prophet von einem Horrorszenario und dann kriegen die Zuhörer Angst, haben Furcht. Oder ein Nächster sagt, euch wird nichts passieren, Gott schützt euch. Und dann entsteht da ein innerer Friede in den Herzen der Zuhörer. Schock oder Motivation, was auch immer die Zuhörer empfinden oder was sich dann in ihrem Leben manifestiert durch diese prophetische Rede, das ist die Frucht des Propheten. Und diese Frucht stellt Jesus als Kriterium auf. Er sagt, wenn der Prophet bei euch, bei den Zuhörern, Gutes hervorbringt, gute Früchte, dann ist er ein echter, wahrer Prophet. Und wenn er bei euch, bei den Zuhörern, schlechte, negative Früchte hervorbringt, dann ist er ein schlechter, ein nicht von Gott gesandter Prophet. Wir müssen uns also fragen, was sind jetzt gute, was sind schlechte Früchte? Ja, da geht es natürlich nicht darum, was empfinde ich persönlich als gut oder schlecht, sondern es geht darum, was sagt die Bibel dazu? Was sind laut Bibel gute Früchte, was sind laut Bibel schlechte Früchte? Von den guten Früchten spricht Paulus in Galater 5, Vers 22. Da heißt es unter anderem, er nennt da eine ganze Liste an guten Früchten, aber ich will mal die ersten drei nennen, da heißt es: Die Frucht aber des Geistes, also die gute Frucht des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude und Frieden. Damit fängt Paulus an. Also, ich liebe Gott und ich liebe meinen Mitmenschen wie mich selbst. Wenn ich einem Propheten zuhöre und er bewirkt das in mir, kann man sagen, das ist definitiv eine gute Frucht, die er in mir hervorgebracht hat. Freude, sagt der Apostel. Ich habe eine Freude an Gott, natürlich zuerst. Ja. Ich freue mich, in Gottes Gegenwart zu treten. Ich freue mich auch, das zu genießen, was Gott mir alles schenkt im Leben. Ich habe eine innere Freude. Das wäre eine gute Frucht. Frieden, ja, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wenn ich mein Leben betrachte und auch wenn es da chaotisch ist und Schwierigkeiten gibt, da ist ein inneres Gefühl von Frieden. Ein Prophet, der das in mir wecken könnte, das wäre ein guter Prophet, weil er gute Frucht hervorgebracht hat. Also ein Prophet, der diese Früchte hervorbringt, der bringt gute Frucht und er ist laut Jesus ein gottgesandter, guter Prophet. Was wären schlechte Früchte? Schlechte Früchte wären zum Beispiel Angst. Ja, wenn ich mit einer Angst zurückbleibe, ich habe mir eine prophetische Botschaft angeschaut, vielleicht auf YouTube oder irgendwo im Internet, und bei mir bleibt Angst zurück. Ja, nicht eine Angst, die mich motiviert, es gibt ja auch die gute Furcht des Herrn, wo ich sage, oh, ich muss mich jetzt ändern, ich muss heilig werden, wie er heilig ist, das wäre positive Frucht. Aber es gibt natürlich auch diese Angst, die mich nirgendwo hinbringt, die einfach nur da ist und mich lähmt. Eine solche Angst ist genau das Gegenteil von Vertrauen. Das Gegenteil von Glauben. Das wäre eine schlechte Frucht. Bitterkeit oder Argwohn ist eine schlechte Frucht, sagt uns das Neue Testament an vielen Stellen. Ja, liebt euer Nächsten, seid nicht bitter. Wenn ich also vielleicht mir Traktate durchlese und dann sehe ich plötzlich in jedem nur noch den Feind. Ja, fängt schon bei meinen Glaubensgeschwistern an, die das alles nicht richtig sehen und dann sind da ja die bösen Moslems und die bösen anderen und die bösen Weltleute und alle böse. Ja, das ist ein Argwohn, das ist keine gute Frucht. Ja, heißt nicht, dass wir das für richtig halten, was andere Menschen machen, ja, oder dass der Glaube der Moslems richtig ist, auf keinen Fall. Ja, aber lieben wir diese Leute, ja, unabhängig davon, was sie gut finden oder was sie für richtig erachten. Also ein Argwohn und eine Bitterkeit, das wären schlechte Früchte. Ich möchte eine weitere Frucht nennen, und zwar die Fixierung auf ein einziges Thema. Wenn ich ständig nur noch über eine einzige Sache nachdenken kann, ja, 5G will mich töten, das sind alles 5G-Strahlen, ja, und dann stelle ich mir irgendwie Steine irgendwo auf, die diese Strahlen abhalten, und ich kann mit meinen Freunden über nichts anderes mehr reden, dann habe ich eine negative, einseitige Fixierung auf ein einziges Thema. Und das hindert mich daran, die Fülle Gottes wahrzunehmen. Gott ist die Fülle. Er will ganz viele verschiedene Dinge von uns. Er möchte zu uns sprechen und wir müssen offen sein für sein Reden. Und wenn wir nur fixiert sind auf eine einzige Sache, dann ist das eine negative Frucht. Das mal so ein kleiner Einstieg, ja, über das Thema gute, schlechte Früchte. Da kann man natürlich viel, viel mehr sagen. Es gibt viel mehr gute Früchte, als ich jetzt genannt habe, viel mehr schlechte. Das nur mal so eine erste Orientierung. Gute Früchte sind Liebe, Freude und Friede. Als Beispiel schlechte Früchte Angst, Argwohn und einseitige Fixierung. Und mit diesem Kriterium prüfen wir jetzt die prophetische Rede. Die entscheidende Frage lautet, was ruft die prophetische Botschaft in mir hervor? Ja, ist wichtig, dass wir uns dieses Kriterium einmal klar machen, denn das ist nicht normalerweise unser Kriterium. Wenn wir normalerweise uns etwas anhören oder etwas lesen, fragen wir nicht, was bewirkt das in mir, sondern wir fragen uns, ist das richtig? Ja, ist das richtig, was jetzt auf diesem YouTube-Video da gezeigt wird? Und dann googeln wir das, ja, und dann ist eine 50-50 Chance, ob uns Google gerade Internetseiten aufspult, die das bestätigen oder widerlegen. Und je nachdem, wie denn unser Klickverlauf ist, halten wir das für richtig oder für falsch. Oder instinktiv nehmen wir auch häufig als Kriterium, ob mich das anspricht. Ja? Fühlt sich das gut an? Ja, oder fühlt sich das in irgendeiner Weise logisch an, was die da sagen? Da würde ich sehr zu Vorsicht raten bei diesem Kriterium. Denn Angstmache zieht uns immer irgendwie an. Ja, so ist der Mensch gepolt. Dass wenn jemand Angst macht, dass man erstmal sagt, ah, okay, wovor warnt er? Was muss ich machen? Das ist ein Reflex. Aber das ist nicht das, was Jesus als Kriterium aufstellt. Jesus sagt, schaut euch genau an, was die prophetische Botschaft in euch bewirkt. Also nachdem ihr den Text gelesen habt, nachdem ihr das Video angeschaut habt, schaut ihr, was hat das in eurem Herzen bewegt? Was hat das mit mir gemacht? Was dominiert da? Dominiert da Liebe zu Gott, Freude? Ja, bin ich motiviert, etwas für Jesus zu tun? Oder bleibe ich zurück mit einer lähmenden Angst, die niemandem etwas hilft? Ist da eine Bitterkeit in meinem Herzen, wo ich merke, ich kann anderen Menschen gar nicht mehr begegnen, weil sie vielleicht eine andere Meinung haben als ich? Bin ich einseitig auf ein Thema fixiert? Wir müssen die Propheten prüfen. Ja, wir können nicht einfach sagen, das, was YouTube uns da vorschlägt, das gucken wir an und das ist richtig. Das ist für ein reifes Kind Gottes zu wenig. Wir können nicht einfach sagen, ja, das hört sich logisch an oder das fühlt sich richtig an, sondern wir müssen prüfen, was es in uns bewirkt. Welche Frucht bringt der Prophet in mir hervor? Okay, das war das Kriterium. Und jetzt möchte ich mit euch ein prophetisches Wort lesen. Das ist ein echter Prophet. Das können wir zu 100% sagen, weil das steht in der Bibel. Was er sagt, ist göttlich inspiriert. Nun geht es in diesem prophetischen Wort nicht um Corona, sondern es geht um die Invasion der Assyrer vor knapp 3000 Jahren. Also das interessiert keinen mehr, das ist ein alter Hut. Davor hat niemand mehr Angst. Aber das, was uns Hosea hier sagt in seinem prophetischen Wort, da legt er Prinzipien dar. Oder wir können Prinzipien daraus ziehen, so muss man sagen, aus seiner prophetischen Rede. Und diese Prinzipien kennzeichnen auch heute die echte biblische Prophetie. Ich lese euch den Text vor. Es steht in Hosea Kapitel 14, die Verse 2 bis 7. Also Hosea 14, Kapitel 14, Verse 2 bis 7. Da deutet Hosea diese Invasion der Assyrer und sagt: Ihr Leute von Israel, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure eigene Schuld seid ihr ins Unglück gestürzt. Wendet euch an den Herrn, kommt zu ihm und sprecht: Vergib uns unsere Schuld, nimm unsere Gabe an, wir bringen dir nicht Opfertiere, sondern unser Wort. Wir suchen nicht mehr Hilfe bei den Assyrern, wir vertrauen nicht mehr auf unsere Pferde und Streitwagen. Wir wollen nicht mehr das Machwerk unserer Hände als unseren Gott anrufen. Denn du hast Erbarmen mit dem, der keinen Beschützer hat. Ich überwinde die Auflehnung gegen mich, sagt der Herr. Ich wende ihnen meine Liebe zu, obwohl sie es nicht verdient haben. Ich will nicht länger zornig auf sie sein, ich will für Israel wie der Tau sein. Es wird blühen wie eine Lilie und seine Wurzeln tief einsenken wie eine Zeder. Es wird sich reich verzweigen wie ein prächtiger Ölbaum und duften wie die Zedern auf dem Libanon. Drei wichtige Prinzipien kennzeichnen Hoseas Botschaft. Erstes Prinzip: Schau auf dich selbst. Zweites Prinzip: Eine konkrete Handlungsanweisung, die der Prophet gibt. Und drittens: Eine hoffnungsvolle Perspektive. Das schauen wir uns kurz an. Da ist das erste Prinzip: Schau auf dich selbst. Hosea sagt: Durch eure eigene Schuld seid ihr ins Unglück gestürzt. Da ist diese Katastrophe. Und wie einfach wäre es, einfach den Hass auf die Feinde zu produzieren oder die eigene Regierung verantwortlich zu machen, diesen blöden König, der es nicht geschafft hat, die Verteidigungslinien aufrechtzuerhalten. Oder vielleicht Gott anzuklagen und zu sagen: Gott, du bist schuld, dass das alles passiert. Doch Hosea sagt, in so einer Krise, da müsst ihr euch an die eigene Nase fassen. Durch eure eigene Schuld seid ihr ins Unglück gestürzt. Übertragen wir das mal auf heute. Nun hat natürlich niemand Schuld an Corona von uns, das ist ja logisch. Aber eine prophetische Botschaft würde uns fragen: Was zeigt dir die Corona-Krise? Ja? Nicht Bill Gates ist schuld da hinten, ja? Oder die böse Welt macht alles falsch, sondern was möchte Gott dir persönlich mit der Corona-Krise zeigen? In so einer Krise kommen ja vielleicht wunde Punkte zum Vorschein. Da merkt man plötzlich, dass man eigentlich Gott gar nicht so vertraut, wie man immer dachte, weil man Angst hat. Ich dachte immer, ich wäre bombenfest im Glauben, aber jetzt, wo ich diese Bilder sehe da und höre, was dieses Virus alles machen kann, da habe ich Angst. Oder ich merke, dass ich unbarmherzig bin gegenüber anderen Menschen, die vielleicht die Hygienevorschriften nicht so einhalten, wie ich es mache. Ja, und ich merke, wie ich bitter werde dagegen. Und ich dachte immer, ich wäre so ein netter Kerl, der alle mag und alle lieb hat. Und plötzlich zeigt mir diese Krise meinen wunden Punkt. Oder ich merke, wie ich abhängig bin von weltlichen Dingen. Ja, Corona ist mir gar nicht so wichtig, aber diese Wirtschaftskrise da hinten dran, ja, die vielleicht ja meinen Jahresurlaub auf die nächsten 5 Jahre flachfallen lässt, ja, das gefällt mir gar nicht. In diese Richtung geht echte Prophetie. Ja, echte Prophetie hinterfragt immer die eigene Haltung. Nicht die anderen sind böse und schlecht, sondern was muss ich in meinem Herzen ändern? Was wird hier in meinem Herzen aufgezeigt? Wo legt Gott den Finger in die Wunde und sagt, hier dran müssen wir beide arbeiten? Erstes Prinzip. Zweites Prinzip, eine klare Handlungsanweisung. Ja, Hosea sagt hier zu den Israeliten, unternehmt konkrete Schritte, um euch wieder auf Gott auszurichten. Ich will das nur kurz anreißen. Da sagt er hier, wendet euch an den Herrn, kommt zu ihm und sprecht, vergib uns unsere Schuld, nimm unsere Gaben an. Wir bringen dir nicht Opfertiere, sondern unser Wort. Also wir versprechen dir etwas. Und zwar, wir suchen nicht mehr Hilfe bei den Assyrern, wir vertrauen nicht mehr auf unsere Pferde und Streitwagen. Wir wollen nicht mehr das Machwerk unserer Hände als unseren Gott anrufen. Das ist enorm konkret, was Hosea hier sagt. Er sagt, hier in Samaria, da stehen Götterstatuen, das Machwerk eurer Hände. Und da werft ihr euch vor nieder und die müssen weg. Ja? Morgen ist Abreißtag, da nehmt ihr einen Hammer und Meißel und dann haut ihr diese Statuen weg und betet sie nicht mehr an. Ja? Er lässt keine Fragen offen, was zu tun ist. Das ist nicht irgendwie nebulös. Übertragen auf heute bedeutet das, dass der Prophet, der echte Prophet, uns immer zeigen wird, welche konkreten Schritte ich denn tun kann. Ja, er hat ja darauf hingewiesen oder die Frage gestellt, was zeigt mir Corona? Aber nicht, damit ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle und so nebulös da irgendwie fühle, dass was mit mir nicht in Ordnung ist, sondern um mir konkret zu zeigen oder mich zumindest konkret anzuregen, dass ich mich frage, was soll ich denn jetzt ändern? Ja, da ist diese Angst offengelegt worden. Was sind denn jetzt Schritte des Vertrauens? Was kann ich denn konkret tun, um wieder Vertrauen zu gewinnen zu Gott? Oder wenn ich merke, ich bin so abhängig von materiellen Dingen, wie kann ich das denn lösen? Echte Prophetie gibt mir konkrete Handlungsanweisungen. Ja, sie lässt mich nicht zurück mit einer allgemeinen Angst, sondern sie beantwortet mir die Frage oder wirft zumindest die Frage auf, was muss ich jetzt verändern? Was muss ich verändern, damit ich Jesus konsequent nachfolgen kann? Sie macht keine allgemeine Panik, sondern sie zieht konkrete Schlüsse. Ja, viele dieser prophetischen oder pseudoprophetischen Deutungen, die lassen uns mit einem Gefühl der Angst zurück und man fragt sich, was soll ich jetzt tun? Der echte Prophet wird mir immer konkrete Dinge sagen, die ich ändern soll. Und schließlich das dritte Prinzip, echte Prophetie eröffnet eine hoffnungsvolle Perspektive. Ich lese euch die Verse 5-7, da gibt ja Hosea das Wort Gottes direkt weiter, was Gott zu ihm gesagt hat. Und zwar sagte Gott, ich überwinde ihre, also des Volkes, Auflehnung gegen mich, sagt der Herr. Ich wende ihnen meine Liebe zu, obwohl sie es nicht verdient haben. Ich will nicht länger zornig auf sie sein. Ich will für Israel wie der Tau sein. Ja, müsst ihr euch vorstellen, damals Wüstenlandschaft. Dieser Tau hat die Pflanzen benetzt und dann ist die Wüste aufgeblüht. So möchte Gott sein, wie der Tau. Es wird blühen wie eine Lilie und seine Wurzeln tief einsenken wie eine Zeder. Es wird sich reich verzweigen, also Israel, das Volk, wird sich reich verzweigen wie ein prächtiger Ölbaum und duften wie die Zedern auf dem Libanon. Also Hosea zeigt Ihnen hier eine Perspektive der Hoffnung. Ja? Wenn ihr zu Gott umkehrt, dann werdet ihr wieder aufblühen. Gott wird neuen Glauben erwecken. Da wächst etwas Neues, neuer Glaube. Euch steht eine gute Zukunft bevor. Israel wird von Neuem erblühen. Auch heute noch ist das ein Kennzeichen echter Prophetie, dass der Prophet mir immer Perspektiven aufzeigt und sagt, wenn du diesen Weg gehst, den Gott von dir möchte, dann wird er dich segnen. Es wird nicht alles immer schlechter und wir sind jetzt am Ende und wir können jetzt nur noch sterben und bleibt alle im Bett liegen. Das ist nicht biblische Prophetie, sondern biblische Prophetie macht uns Mut und sagt, uns gehört die Zukunft, denn wir gehen auf die Ewigkeit zu. Wir werden lernen durch die Krise, wachsen im Glauben. Gott will dich wieder zum Blühen bringen, wie eine Lilie. Er gibt dir Verheißung, die Verheißung, dass du diese Krise durchstehen wirst und dass du gereift daraus hervorgehen wirst. Echte Prophetie gibt Hoffnung. Sie stellt uns nicht vor eine hoffnungslose Situation, sondern sie sagt, richtet euch auf Gott aus und dann wird euch Gott segnen. Er wird euch neues Leben schenken, denn Gott will dein Glück. Echte Prophetie gibt uns immer Verheißungen. Prüft die Propheten, so lautete die Überschrift der heutigen Predigt. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, denn es wimmelt momentan an prophetischen Deutungen. Und da ist es entscheidend, dass wir lernen zu sortieren, dass wir unterscheiden können, was ist eine echte Prophetie und was ist eine falsche Prophetie. Und ich möchte noch einmal zusammenfassen, was uns die Bibel dazu sagt. Ich wiederhole, also zunächst haben wir das Kriterium uns angeschaut, nämlich die Frucht. Ja, das Kriterium, was echte Prophetie von falscher Prophetie unterscheidet, ist die Frucht. Echte Prophetie bewirkt bei dir Liebe, Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen, Freude, Frieden, dass ich mit Ernsthaftigkeit Jesus nachfolge und all das, was uns die Bibel als richtig und gut darstellt. Ja, das bewirkt echte und gute Prophetie in dir. Falsche Prophetie hingegen weckt eine Angst, die uns lähmt, ja, die uns nichts bringt, die uns nichts zu Gott bringt, sondern einfach nur lähmt. Argwohn und Bitterkeit gegenüber unseren Mitmenschen. Eine einseitige Fixierung auf ein Thema, dass wir Gott gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil wir immer nur über diese eine Theorie nachdenken und reden. Anhand der Frucht erkennen wir die gute und die falsche Prophetie. Das ist das Kriterium. Und dann haben wir uns ein prophetisches Wort angeschaut, was drei Prinzipien enthält. Und diese drei Prinzipien kennzeichnen nach wie vor echte biblische prophetische Rede. Zunächst einmal, biblische Prophetie richtet immer den Blick auf dich selber. Biblische Propheten lästern nicht über andere und sagen, wie schlimm die sind, sondern biblische Prophetie möchte, dass du dich veränderst. Deswegen fragt der Prophet dich, was zeigt die Krise dir? Dann gibt dir der Prophet, echte biblische Prophet, konkrete Handlungsanweisungen. Lässt sich da also nicht stehen im Nebel von irgendwelchen Gedanken und Sorgen und Zweifeln, sondern sagt dir, wie du dich Gott wieder hinwenden kannst, wie du Jesus richtig nachfolgst in dieser Situation. Und schließlich macht die Prophetie uns Hoffnung. Sie gibt uns die Verheißung Gottes, denn Gott liebt uns, wir sind seine Kinder und er wird uns führen durch jede Krise hindurch in seine Ewigkeit. Echte prophetische Worte sind wichtig, falsche prophetische Worte sind gefährlich. Echte prophetische Worte geben uns Orientierung. Und gerade in so chaotischen Zeiten brauchen wir das. Wir brauchen Wegweiser, also prophetische Worte, die uns leiten. Falsche prophetische Worte hingegen sind aber sehr gefährlich und ich warne euch davor. Sie führen uns in die Irre und im schlimmsten Fall führen sie uns so weit in die Irre, dass wir den Weg nicht mehr zurückfinden. Und darum lehrt uns Jesus, hütet euch vor falschen Propheten. Prüft sie anhand der Früchte, anhand dessen, was sie in euch hervorrufen. Und dann hört auf die guten Propheten, damit auch ihr gute Früchte hervorbringt. Amen. Wir haben gesagt, dass der gute Prophet gute Früchte hervorbringt. Und ich schaue hier gerade aufs nächste Lied. Demnach wäre der Liederschreiber des nächsten Liedes ein guter Prophet, weil er uns zuruft, habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Vertraut auf Gott. Das ist das Lied, was wir uns jetzt gemeinsam anhören wollen. Ich möchte euch segnen zum Abschluss und bitte euch, dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen. Ich sage von hier vorne, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Macht's gut, gesegnete Woche. Und denkt dran, dass ihr im Foyer nicht stehen bleibt, keine Gespräche, sondern zügig durch nach draußen. Ihr wisst warum. Euch eine gesegnete Woche.